Bevor diese Folge losgeht, muss ich euch noch etwas verraten. Es ist unglaublich, aber schon bald gibt es die 100. Folge von Tatort Nordwesten. Das ist absolut verrückt. Diesen Meilenstein will ich mit euch feiern. Bei einer Live-Aufnahme am 10. Oktober im Globe in Oldenburg. Wir sprechen über einen wahren Fall aus der Region, aber wir sprechen auch über neue Entwicklungen in einigen der 99 Fällen, die wir im Podcast schon besprochen haben. Das wird ein ganz besonderer Abend. Den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Tatort Nordwesten. Normalerweise schauen wir hier ja gemeinsam auf konkrete Kriminalfälle aus unserer Region. Wir rekonstruieren Taten, sprechen die Übermittlungen und suchen nach Antworten. Aber heute in unserer Sommerspezialfolge wollen wir den Blickwinkel einmal verändern. Wir schauen heute nicht auf ein einzelnes Verbrechen, sondern wir blicken tief hinein in ein System, das für die meisten von uns richtig unsichtbar ist. Und über einige Themen wollen wir darüber sprechen, denn es geht diesmal um den Maßregelvollzug. Was passiert eigentlich mit Straftätern, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer Suchterkrankung von Gerichten nicht ins Gefängnis, sondern in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden? Wie sieht da die therapeutische Arbeit aus und wo liegen vielleicht auch die Grenzen bei der Arbeit mit solchen Menschen? Um genau darüber zu sprechen, habe ich mir Expertinnen und Experten der Karl-Jaspers-Klinik eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich die Klinikdirektorin Frau Bettina Hackenbroch-Hicke. Hallo.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Die Pflegedienstleiterin im Maßregelvollzug Frau Josephine Ludwig. Hallo.
Hallo, lieben Dank für die Einladung.
Sehr gern. Und noch den Sicherheitsbeauftragten Herrn Sven Jürgens. Hallo.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir mal über so ein Thema sprechen können, was wirklich ja auch sehr wichtig ist, aber vielleicht gar nicht alle so richtig verstehen. Und Frau Hackenbroch-Hicke, wollen wir vielleicht auch als erstes mal den Begriff Maßregelvollzug definieren. Was versteht man darunter?
Ja, Maßregelvollzug ist ein psychiatrisches Krankenhaus, in dem psychisch kranke Straftäter untergebracht sind. So mal ganz grob und allgemein gesprochen. Wir haben in unserem Maßregelvollzug Patienten, wir sagen Patienten, die bei uns untergebracht sind aufgrund von Straftaten. Und alle diese Patienten haben gemeinsam, dass sie wohl sowohl eine Straftat begangen haben, als auch eine psychische Grunderkrankung haben. Und deshalb von den Gerichten zu einer Unterbringung im Maßregelvollzug verurteilt worden sind, die in der Regel viele Jahre lang dauert. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Maßregelvollzug bei Unterbringung nach § 63 liegt im Moment bei fast 9 Jahren und bei Unterbringung nach § 64 bei etwa 2,5 Jahren. So lange also sind diese Patienten in diesem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.
Für die Unterbringung im Maßregelvollzug sind 2 Paragraphen im deutschen Strafgesetzbuch entscheidend. Paragraph 63 und Paragraph 64. Der Paragraph 63 greift, wenn jemand wegen einer psychischen Krankheit oder einer geistigen Behinderung straffällig wird und als schuldunfähig oder vermindert schuldfähig gilt. Diese Person wird in einem psychiatrischen Krankenhaus, wie eben hier die Karl-Jaspers-Klinik in Wien, untergebracht, wenn zu erwarten ist, dass sie wegen ihrer Erkrankung weitere erhebliche Straftaten begeht und die Allgemeinheit gefährdet ist. Paragraph 64 betrifft Personen, die aufgrund einer Alkohol- oder Drogenabhängigkeit straffällig geworden sind. Die Karl-Jaspers-Klinik ist ja wirklich riesig und deckt ganz viele Themen ab, der Therapien und der psychiatrischen Themen. Wir wollen uns jetzt wirklich heute in dem Gespräch nur auf diesen einen Part konzentrieren, weil es sonst ja auch den Rahmen sprengen würde. Sie haben ja schon so ein bisschen ausgeführt, was das bedeutet. Sprechen wir dann also auch über alle möglichen Straftaten, die man sich vorstellen kann?
Ja, also wir sprechen über alle möglichen Straftaten, die man sich vorstellen kann. Das sind in der Regel durchaus erhebliche Straftaten, weil man von einem Gericht nicht so leicht zu einer Unterbringung im Maßregelvollzug verurteilt wird. Die ist potenziell zeitlich ja sehr lange, auch deutlich länger als eine Haftstrafe in der Regel. Und insofern ist es so, dass die Gerichte das schon auch sehr abwägen, wer in den Maßregelvollzug kommt. Und Voraussetzung ist sowohl eine schwere Straftat in der Regel als auch eine erhebliche psychiatrische Erkrankung.
Frau Ludwig, Sie sitzen ja hier auch als Pflegeleitung und ich nehme mal an, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit vielleicht sogar den engsten Kontakt zu den Patienten haben, vielleicht tagtäglich mit denen in Austausch sind. Was unterscheidet denn vielleicht auch die Herausforderung bei der Pflege von einer solchen Einrichtung, dem Maßregelvollzug, zu einer, ich sag mal, normalen Pflege jetzt?
Also ich glaube grundsätzlich, dass die Pflege nicht am engsten dran ist am Patienten. Ich glaube, das sind in der Forensik alle Berufsgruppen. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit den Patienten zusammen. Und die Pflege hat halt die Besonderheit, dass wir auch an den Zeiten eben da sind, wenn die Therapeutinnen, Ärztinnen alle eben schon im Feierabend sind. Das ist halt die große Besonderheit, Krisen dann halt, wenn sie entstehen, halt dann auch abzufangen und auch immer Ansprechpartnerin zu sein. Und die große Herausforderung oder der große Unterschied vielleicht zur somatischen Pflege ist das gesamte Sicherheitsdenken, was unsere Arbeit mit durchflutet und einfach zur originären psychiatrischen Pflege noch on top kommt. Und das macht es vielleicht auch so ein bisschen besonders und ein bisschen spannend auch, genau.
Da haben Sie ja schon den Ball schön zu Herrn Jürgens eigentlich rübergegeben. Das Thema Sicherheit war jetzt ja schon dabei. Können Sie uns vielleicht mal einen Einblick geben, wie können Sie denn für Sicherheit sorgen? Also sowohl für die Mitarbeitenden als auch dann vielleicht für Menschen, die dann da einfach zu Besuch sind oder sowas.
Na, es geht auch gar nicht um nur diese Personen, die dort im Maßregelvollzug sind, sondern es geht auch in erster Linie auch um die Patienten. Sondern es wird häufig auch vergessen, dass die Patienten auch natürlich das Recht haben, sicher und ohne Störung ihre Therapie und ihren Vollzug zu durchleben, einfach auch und vor allen Dingen letztendlich auch erfolgreich zu absolvieren.
Können Sie vielleicht ein paar konkrete Maßnahmen sagen, die vielleicht die Leute jetzt nicht wissen, was so dazugehört zu so einem Sicherheitskonzept? Also wenn jemand bei Ihnen jetzt reinkommt in die Klinik, das erste Mal aufgenommen wird, Tag 1, wie schaffen Sie es, dass er sich selber nichts antut, dass vielleicht aber auch den Mitarbeitern nichts passiert?
Grundsätzlich durch Kontakt und ein Beziehungsangebote auf professioneller Ebene, dem Patienten auf jeden Fall gegenüber, dass wir ihn dort erstmal dort abholen in der Situation, wo er sich befindet. Das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich, welche Erkrankung vorliegt, welche Tat auch vorgelegen hat und wie er sich im Großen und Ganzen einfach auch geben kann und was er sich vor allen Dingen auch wünscht. Das heißt, es ist ein Erstkontakt und das ist ebenfalls bei uns nicht nur durch meine Person, sondern eher auch einfach durch die Kollegen, die auf den Stationen arbeiten. Die gesamten Kollegen, das gesamte Team.
Unsere Patienten kommen ja dann aus ganz unterschiedlichen Situationen. Manche waren schon in Haft vorher und sind also schon ein bisschen an das System Gefängnis gewöhnt. Manche aber kommen nach ihren Delikten relativ schnell zu uns in den Maßregelvollzug und haben ihre Gerichtsverhandlung zum Beispiel noch vor sich. Und je nachdem, wie die Situation ist, ist eben die Aufnahme der Patienten dann auch unterschiedlich. Es beginnt immer mit einer Durchsuchung auf gefährliche Gegenstände, die Menschen bei sich haben könnten zum Beispiel. Und dann ist es in der Regel so, dass wir die Patienten erstmal in einer Räumlichkeit unterbringen, wo sie auch erstmal alleine sind und nicht schon Kontakt haben zu den anderen Patienten. Und dann schaffen wir uns ein Bild von den Patienten. Und je nachdem, wie sich die Situation gestaltet, verändert sich das Setting dann auch. Dann können Patienten aus ihrem Zimmer kommen, mit anderen Patienten Kontakt aufnehmen. Aber das alles erfolgt erst dann, wenn wir ein bisschen einschätzen können, wie die Situation rund um den Patienten ist, wie sehr er durch seine Erkrankung beeinträchtigt ist oder aber intoxikiert ist. Auch das haben wir ja. Und danach entscheiden wir dann gemeinsam, wie es weitergeht.
Können Sie vielleicht mal, ich glaube, es ist schwer, weil jeder Patient bestimmt auch individuell betrachtet werden muss, aber kann man vielleicht trotzdem so sagen, was sind die häufigsten Diagnosen oder immer wiederkehrende Diagnosen oder Felder, mit denen Sie zu tun haben?
Ja, also im Moment hat der Hauptteil unserer Patienten eine Psychose, Schizophrenie als Erkrankung. Im Rahmen dieser Erkrankung ist auch in den meisten Fällen die Straftat passiert. Und das muss ja auch so sein, dass es für eine Unterbringung im Maßregelvollzug einen ziemlich direkten Zusammenhang gibt zwischen der Straftat und der Diagnose. Die Straftat muss aufgrund der Diagnose sozusagen entstanden sein. Und das ist bei Patienten mit einer Psychose eben häufig der Fall, dass diese Menschen andere verkennen, sich bedroht fühlen, die Realität nicht richtig einordnen können und die Straftat in diesem Zusammenhang entsteht. Es gibt aber auch Patienten mit Persönlichkeitsstörungen, es gibt Patienten mit Intelligenzminderung, es gibt autistische Patienten mit Autismus-Spektrumstörungen. Aber ich glaube, 75% der Patienten haben eine Psychose als Grunderkrankung.
Frau Ludwig, solche Menschen, die bedürfen ja wahrscheinlich auch ganz besonderen Schutz, vielleicht sich selber gegenüber, weil sie ja auch in einer Ausnahmesituation sind, waren, wahrscheinlich bei Ihnen noch sogar sind, wenn Sie ankommen. Wie herausfordernd ist das? Also wie kann man sich da auch im Erstkontakt solchen Personen nähern?
Also die Kollegen, die bei uns arbeiten und auch dann in diesen Erstkontakt gehen, die sind ganz intensiv auch geschult, haben viel Berufserfahrung. Und jemand, der jetzt ganz neu bei uns eingesetzt wäre, der würde gar nicht in so eine Situation erstmal kommen. Also dass man da auch einfach sattelfest ist, bevor man in den Austausch geht. Weil das schon eben auch ein ganz entscheidender Moment ist, ne? So der erste Kontakt. Wir schauen schon ziemlich zu Beginn, wer auch Bezugspflegekraft wird von einem Patienten. Das heißt, sich hauptsächlich in diesem Team um diesen einen Patienten kümmert über lange Zeit und dann eben auch sich allen Belangen anwendet. Und wir fangen tatsächlich an mit ganz kleinen Dingen, ne? Also mit ganz kleinen Absprachen im Alltag, gerade in der Aufnahme erstmal Vertrauen zu generieren, eine Beziehung einfach herzustellen, wie Herr Jüngst das eingangs sagte, weil darauf fußt eigentlich ganz viel. Dann schauen wir auch, wie können wir mit dem Patienten eben die nächsten kleinen Lockerungsschritte eben angehen, ne? Also ab wann kann man eben die Türe öffnen, dass ein Patient in die Gemeinschaft kann, auch an Gruppenangeboten teilnehmen kann und so weiter. Und viele Kolleginnen, die da sind, haben da auch sehr, sehr viel Erfahrung und die jüngeren Kollegen profitieren da insbesondere dann auch von. Ich glaube, es ist herausfordernd, aber es ist auch gut beherrschbar.
Gibt es auch Patientinnen und Patienten, wo Sie sagen, also die haben ja teilweise wirklich unglaubliche Straftaten verübt. Da ist wahrscheinlich von bis alles Mögliche dabei. Gibt es da trotzdem schon Personen, wo Sie sagen, das ist wirklich ein Mensch, den kann man nicht helfen?
Die Ansicht haben wir erstmal nicht. Wenn ein Patient zu uns kommt, dann sehen wir natürlich die schlimme Straftat, die begangen worden ist. Erhebliche Dinge, das lässt auch niemanden kalt, das ist schon so. Aber wir sehen den Menschen im Vordergrund mit der Erkrankung und wir wollen gerne unseren Beitrag dazu leisten, dass diese Menschen eine zweite Chance bekommen. Gerade auch unsere jugendlichen Patienten, da kann man so wunderbare Wege noch ebnen und kann da ein Teil von sein. Und das erfüllt dann auch den Beruf. Und gerade wenn das dann Patienten sind, die vielleicht sogar einen Schulabschluss bei uns noch erwirken, Herr ihrer Erkrankung werden und es schaffen, ein straffreies Leben zu führen und wir es schaffen, sie wieder erfolgreich zu resozialisieren, dann weiß man, man hat eine tolle Arbeit geleistet.
Auf jeden Fall. Frau Hackenbroch-Hicke, können wir vielleicht auch mal drüber sprechen, wie, also das Wort Therapie ist ja immer allgegenwärtig, man möchte diese Personengruppen dann auch therapieren. Wie kann man denn so eine Therapie aufbauen? Also wie sieht die ganz konkret aus? Jemand kommt zu Ihnen, vielleicht jetzt mal ganz pauschal irgendwie aus der Luft gegriffen, im Wahn jemand mit einem Messer, eine ganz fremde Person auf einer offenen Straße angegriffen, kommt zu Ihnen. Wie kann man mit so jemandem jetzt arbeiten? Wie geht das jetzt los?
Unser Auftrag im Maßregelvollzug ist ja Besserung und Sicherung, ne? Das heißt, es geht darum, mit therapeutischen Mitteln der Person zu helfen, aber auch die Gesellschaft vor der Gefährlichkeit dieser Person zu schützen. Ne? Wenn wir von Patienten sprechen, könnten wir auch immer von untergebrachten Personen sprechen. Und das sind ja Situationen, in denen die Patienten erstmal sind, in der sie sich sehr hilflos fühlen. Ne? Sie haben ihre ganzen normalen Dinge gibt es nicht mehr, sondern sie sind auf einmal bei uns in einer völlig anderen Welt. Kein Zugang mehr zu ihren Angehörigen und zum Internet und zum Handy und Kontakte. Das ist ja alles beschränkt dann für die Patienten, die bei uns landen und bei uns untergebracht werden. Und dann geht es darum, in so eine gute Tagesstruktur zu kommen, die besteht aus Beschäftigungsangeboten, die besteht aus therapeutischen Angeboten, die besteht natürlich auch aus so einem Tagesrhythmus, in den die Patienten erstmal reinkommen müssen und auch gerade bei den Patienten mit einer Psychose aus medikamentöser Therapie, weil man ja gerade dieses Krankheitsbild ganz gut medikamentös behandeln kann. Viele unserer Patienten haben auch schon Erfahrungen damit, mit ihrer Erkrankung und auch mit zahlreichen Krankenhausaufenthalten und so weiter und haben auch Erfahrungen mit medikamentöser Behandlung. Und da sich diese Erkrankung so sehr gut behandeln lässt, geht es erstmal darum zu werben, eine Medikation zu akzeptieren, die dann auch den Patienten daraus hilft, aus diesen Zuständen, die für sie selber ja auch alles andere als angenehm ist, ne, verfolgt zu werden. Wahnhafte Gedanken zu haben, überwertige Ideen zu haben und so weiter. Das ist ein höchst unangenehmer Zustand für die Patienten auch. Wir sind froh, wenn es uns gelingt, mit einer guten medikamentösen Behandlung erstmal die Basis zu legen für alles Weitere. Und dazu gehört dann aber eben auch natürlich, sich mit seiner Straftat ausführlich auseinanderzusetzen, selber zu verstehen, wie es dazu gekommen ist, selber zu verstehen, woran die Patienten zukünftig erkennen können, dass sie wieder in Gefahr laufen, dass ihre Erkrankung ihr Handeln bestimmt und auch straffällig zu werden gegenüber anderen. Und das ist eben ein Prozess, der durchaus mehrere Jahre dauert. Und am Anfang geht sehr viel um Anpassung und Tagesstruktur und Tag-Nacht-Rhythmus und diese Dinge. Ne? Und im Weiteren aber auch eben um Beschäftigung und Schule und Deliktbearbeitung und Suchtgruppe und Psychoedukation und Gruppentherapie. Wir arbeiten ja mit, was haben wir vorhin überlegt, mit 14 verschiedenen Berufsgruppen rund um diese Patienten. Es ist also nicht nur Pflegende und Ärzte und Ärztinnen, sondern auch Heilerziehungspflegende, Erzieher, Hauswirtschaft, Körper- und Bewegungstherapie, physikalische Therapie, Lehrer, also wirklich ganz viele verschiedene Berufsgruppen, die dann eben immer mit ihrer Spezialaufgabe probieren, den Patienten bei uns wieder auf den Weg zu helfen.
So eine Psychose, nehme ich mal an, entwickelt sich ja auch nicht über Nacht irgendwie. Wie sieht man denn, dass ein Mensch oder auch in ihren Therapien, wie arbeiten sie sowas auf, wie entwickelt sich sowas? Also was sind da so ganz oft wiederkehrende Gründe vielleicht auch für?
Ja, also es gibt so bestimmte Altersphasen im Zuge einer menschlichen Entwicklung, in der man besonders gefährdet ist, eine Psychose entwickeln zu können. Und es ist sehr häufig so, dass schon das Umfeld, das mit dieser Person zusammen ist, Auffälligkeiten bemerken kann. Ne? Also Empfindlichkeiten, schlechtere Stresstoleranz, dann Realitätsverkennungen, dann so Gedanken, in die sich solche betroffenen Menschen dann hineinsteigern können. Und es ist sehr häufig so, dass wenn wir mit den Patienten und auch ihren Familien, mit denen wir uns auch bemühen, sehr viel zu sprechen, dass es häufig schon so eine Phase gegeben hatte, in der diese Auffälligkeiten auch von anderen bemerkt worden sind. Und es schon lange auch oder häufig schon auch ein längeres Bemühen gab, denjenigen Therapie zuzuführen. Es ist ja auch so, dass sich als Folge von Suchtmittelabusus sowas ergeben kann. Also dass Psychosen entstehen, weil man zum Beispiel kifft oder Drogen nimmt, die dann auch eine Zeit lang verkannt werden als etwas, was vielleicht wieder vorbeigeht, was dann aber bleibt und die Patienten dann wirklich auch schwer beeinträchtigt in ihrer Lebensgestaltung, die dann gar nicht mehr gut gelingt.
Jungs, ich würde Sie nochmal wieder dazu holen. Wir haben jetzt gehört, wie vielschichtig solche Themen ja auch sind. Wie oft kommt es denn eigentlich dann zu Vorfällen, wo es auch sicherheitsrelevante Aspekte gibt, wo Sie dann vielleicht eingreifen müssen, wo Menschen, entweder die Patienten selber oder auch Mitarbeitende, irgendwie Probleme kommen und man da irgendwie eingreifen muss?
Also da haben wir jetzt durch unsere Arbeit eher sehr seltene schwere Krisen, das muss man sagen. Der Patient ist in der Regel in einer krankheitsbedingten Krise auch, dass er häufig auch vielleicht mit bestimmten Situationen auch unzufrieden ist, was auch nachvollziehbar ist. Es ist ja kein Patient von uns freiwillig untergebracht, das ist ein großer Unterschied. Sie sind lange Zeit in einem geschlossenen Bereich, so ist es also eine komplette Fremdbestimmung einfach auch. Und das ist dann schon eine Belastung für die und deswegen haben wir die jeweiligen Sprechpartner für diese Patienten auch, um diese Krise auch mit abzufangen. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite, auf die Sicherheit bezogen, auch bestimmte Dinge, die wir vorenthalten müssen. Also es ist so, dass wir Sicherungsmaßnahmen durchführen müssen, ganz klar. Und es ist oft so, dass Patienten, wenn sie neu aufgenommen werden, also vorläufig untergebracht sind, dass es häufig vom Gericht auch Beschränkungen bei der Telekommunikation gibt. Dann dürfen diese Patienten zum Beispiel auch nicht, so wie es für uns völlig selbstverständlich ist, irgendjemanden anrufen, den man mag, sondern solange die Verurteilung noch nicht stattgefunden hat, ist es häufig beschränkt. Dann bezieht sich das dann auf den häufig gesetzlichen bestimmten Betreuer oder Betreuerin oder letztendlich auf den Rechtsbeistand. Das ist dann so andere Dinge, ja, wenn sie so auf Tatenansprachen war, wenn es um Brandstiftungen zum Beispiel auch geht, da muss man im Aufnahmebereich schon vorher gucken, dass man dann halt nicht Dinge hinterlegt, die verleiten einfach, wie leicht entzündbare Stoffe, wie ein Feuerzeug, was auch natürlich ein vollkommen normaler Alltagsgegenstand ist, aber in dem Fall nicht ganz so förderlich sein könnte für die Patientengemeinschaft und natürlich auch für die Kollegen, also alle Menschen, die auf dieser Station leben, wenn man so will.
Kann man eigentlich jede Psychose oder jeden Menschen aus seinem Wahn rausholen? Vielleicht, Frau Ludwig, was ist so Ihre Erfahrung?
Oh. Ja, Frau Hackenbruchiger hatte das ja schon gesagt, dass das eine Erkrankung ist, die auch gut mit Medikation einzustellen ist. Und da hat man auch sehr gute Chancen. Und dadurch, dass die Patienten sehr lange bei uns sind, erkennen die Kollegen auch sehr gut Frühwarnzeichen. Ne? Also wenn man merkt, da ist die Psychose doch wieder auf Vormarsch. Ne? Und da muss man dann nochmal gegensteuern und vielleicht doch die Arznei anpassen und schauen, woran kann es jetzt gelegen haben, haben sich äußere Umstände verändert. Und ja, es gibt aber auch Patienten, die wirklich sehr, sehr lange bei uns sind und wo auch die Arznei ihr Maß der Dinge einfach erreicht hat, wo es ganz, ganz schwierig ist, dann auch eine Genesung herbeizuführen. Das ist leider auch so die Seite, die es in der Forensik auch gibt oder geben kann.
Frau Hackenbruchiger, gibt es da eigentlich Zahlen, Sie haben schon mal angedeutet, ich glaube, das große Ziel ist ja, dass Ihre Patienten irgendwann wieder einfach resozialisiert werden, also wieder in Alltag, in die Gesellschaft integriert werden können und dann auch wieder quasi neu starten können. Haben Sie da irgendwie Zahlen? Wie oft funktioniert das? Wie oft klappt das?
Ja, es gibt Zahlen darüber und man muss natürlich wissen, wie diese Zahlen gewonnen werden sozusagen. Also es ist so, wenn jemand im Maßregelvollzug untergebracht ist, wird er schrittweise gelockert. Das fängt an mit Lockerungen, wo derjenige in Begleitung von Personal unterwegs ist, ne? Und dann kommt irgendwann eine Lockerung, wo jemand auch eigenständig und eigenverantwortlich unterwegs ist. Und dann geht es weiter, dass jemand arbeiten gehen kann oder beurlaubt wird oder letztendlich dann im Probewohnen ist und danach bei erfolgreichem Probewohnen entlassen werden kann. Und auch dann werden diese Patienten weiter begleitet durch unsere forensische Institutsambulanz, die dann bestimmte Dinge bei diesen Patienten weiter überprüft. Zum Beispiel Suchtmittelfreiheit oder Medikamenteneinnahme, wenn das nötig ist. Und dann gibt es Zahlen, das war ja Ihre Frage, wie oft das gelingt, dass derjenige dann wieder eigenständig erfolgreich resozialisiert ist. Da gibt es immer die Frage, woran misst man das? Und gemessen werden die Zahlen daran, ob jemand wieder straffällig wird. Ne? Mhm. Also, und bei Straffälligkeit gibt es natürlich auch Unterschiede. Ne? Also zum Beispiel einen Bus zu benutzen, ohne ein gültiges Ticket zu haben, ist etwas anderes als die Straffälligkeit, die wir eigentlich meinen. Und letztendlich erfolgreich resozialisiert werden etwa 85% der Patienten. Wobei es auch Patienten gibt, die eben sehr lange im Maßregelvollzug bleiben, weil schon im Maßregelvollzug gedacht wird, das ist eigentlich nicht richtig zu verantworten, diese Patienten wieder in die Gesellschaft zurückzugeben. Dadurch kommen dann auch sehr lange Unterbringungszeiten zustande, einfach weil der Sicherungsaspekt sehr im Vordergrund steht. Und es gibt eben auch Patienten, bei denen wir denken, boah, das wird ganz schwierig werden, denjenigen wieder in die Gesellschaft zurückzugeben und uns das dann nur trauen in bestimmten Settings, also in denen die Patienten weiter gut betreut werden und bestimmte Dinge gut im Blick bleiben.
Wer entscheidet am Ende, ob die ersten Schritte zur Resozialisierung stattfinden? Ist das also Pflege in Absprache mit den Therapeutinnen und Therapeuten? Oder also wie entsteht so eine Entscheidung? Diese Person darf jetzt mal alleine vor die Tür einen Spaziergang machen, wo ja auch potenziell eine Gefährdung vielleicht entstehen könnte oder der testweise irgendwo anfängt zu arbeiten.
Bevor es jetzt in diesem Fall weitergeht, möchte ich euch noch kurz den Werbepartner für diese Folge vorstellen. Es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen, wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut auch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei.
Also die drei Berufsgruppen, die hier sitzen, sind zum Beispiel daran beteiligt. Der Prozess fängt so an, dass ein Patient einen Lockerungsantrag stellt und begründet, warum er denkt, dass er jetzt in der Lage wäre, diese Lockerung zu bekommen. Dann äußert sich dazu die Bezugspflege, was die Bezugspflege dazu denkt, was es für Beobachtungen des Patienten im Alltag gibt und hält es schriftlich fest. Dann äußert sich der fallführende Therapeut dazu, dann äußert sich die anderen Berufsgruppen, also zum Beispiel die Arbeitstherapie, Sozialdienst, alle diese Berufsgruppen äußern sich schriftlich dazu, was sie dazu denken, ob man das machen kann. Und dann kommt dieser Antrag in die Lockerungskonferenz, wo dann eben Vertreter der verschiedenen Stationen sind und auch der Sicherheitsbeauftragte und wir dann gemeinsam entscheiden, ob wir dieser Lockerung zustimmen oder nicht. Und wenn wir dem zustimmen, dann schreibt danach der fallführende Therapeut einen Antrag an die Staatsanwaltschaft und begründet, dass wir diesen Patienten lockern wollen und dass wir das befürworten würden. Und dann stimmt die Staatsanwaltschaft dem zu oder auch nicht und dann wird die Lockerung eingesetzt. Außer bei einer ganz speziellen Gruppe von ganz erheblichen Straftaten, bestimmten Sexualstraftaten, also Straftaten, bei denen Menschen ums Leben gekommen sind, dann muss noch eine externe Kommission, ein sogenanntes Prognoseteam dazukommen und zu dieser angestrebten Lockerung Stellung nehmen. Also Experten sich mit der Person und dem Fall beschäftigen, die mit der Person ansonsten nichts zu tun haben. Die kommen dann, kriegen dann alle möglichen Unterlagen, nehmen das zur Kenntnis, werden eingeladen, sprechen mit dem Patienten, sprechen mit uns und geben dann auch wiederum schriftlich ihre Stellungnahme dazu ab, ob man diese Lockerung verantworten kann. Das heißt, am Ende gucken doch sehr viele Experten da drauf, ob das mit dieser Lockerung geht. Es ist nichts, was in einem Gespräch zwischen Patient und Therapeut entschieden wird, sondern ganz viele sind an dieser Entscheidung beteiligt und eben auch die Staatsanwaltschaft, die ja häufig auch bei der Verurteilung und bei dem Gerichtsverfahren dabei gewesen ist und insofern diese Perspektive darauf einnimmt.
Also wir haben es gehört, ganz viele Parteien und ganz viele Menschen entscheiden damit, bis sowas passiert. Frau Ludwig, vielleicht auch nochmal an Sie die Frage, wenn jemand also zu Ihnen kommt mit so schweren Straftaten, ja, Sexualdelikte, Tötungs- und solchen Fällen zu Ihnen kommt und dann am Ende jemand resozialisiert oder alle von Ihnen sind überzeugt, diese Person können wir jetzt wieder rauslassen. Was ist das für ein Gefühl, auch für Sie dann vielleicht?
Ein gutes Gefühl. Wir haben viele Feste auch bei uns in der KJK, die gefeiert werden, die auch öffentlich sind. Jetzt hatten wir gerade einen Sommerlauf, es gibt auch ein Sommerfest. Und ich persönlich nehme auch immer unsere Tochter dahin mit und ich habe überhaupt keine Sorge, dass da was passieren könnte. Und deswegen finde ich es immer ein tolles Gefühl, wenn dann Patienten auch die Lockerungen schon haben, dort an den Festen mit teilzunehmen oder wenn man auch durch die Stadt spaziert und man erkennt einen Patienten wieder und sieht, es hat geklappt, dann freut man sich schon wirklich sehr und weiß, man hat eine gute Arbeit gemacht. Ja, also ich finde das immer sehr, es ist immer ein toller Moment und ich glaube, das geht ganz vielen Kolleginnen so, die Patienten dann später nochmal treffen.
Herr Jürgens, Sie wollten noch was ergänzen?
Ja, das ist tatsächlich auch häufig ganz, ganz schön, wenn man dann die Ergebnisse hat, wenn es funktioniert hat und wenn man schon einige Jahre auch dort tätig ist, kennt man natürlich auch viele Patienten oder ehemalige Patienten einfach auch. Und dann finde ich es immer ganz schön, wenn man sie dann doch irgendwo durch Zufall mal irgendwo trifft. Und das ist immer dann immer so aus Initiative des Patienten heraus. Einige, das sind aber die wenigeren, die dann eher sagen, ach nee, das ist so eine schambehaftete Zeit gewesen. Und dann sind es aber auch viele Patienten, die wirklich auf einen zukommen, die auch mich direkt ansprechen und sagen, es war dann eine harte, schwere Zeit, aber dennoch eine gute und komme im Leben wirklich sehr, sehr gut klar. Und das ist schon toll, wenn einige auch eine Familie gegründet haben, haben wirklich auch eine Arbeit gefunden, einen Job, eine Beschäftigung. Das ist schon gut und das gelingt oft.
Wir haben ja sogar Patienten, die sogar im Nachhinein noch Kontakt aktiv zu uns suchen. Ne? Also die sich dann irgendwann die Therapie so weit eingelassen haben, gemerkt haben, Mensch, wir wollen gar nichts Böses, wir helfen dabei und unterstützen. Und die sich auch ganz schwer dann von uns lösen können. Es gibt auch solche Fälle und das ist dann auch immer ganz, ganz schön, wenn man auch dann nochmal, wenn Patienten aktiv den Kontakt suchen und einen nicht meiden, was man ja denken könnte, dass das, wenn man in die Maßregel kommt, der Fall ist. Das ist auch nochmal ein toller Moment, ja.
Wir sitzen ja auch hier, weil auch ich ehrlicherweise meine Arbeit, wenn ich über solche Verbrechen immer wieder mal dann berichte, kommt ganz schnell der Kommentar, solchen Menschen sollte man nie wieder rauslassen. Wie verändert denn auch gerade Ihre Arbeit? Sie sind nun mal ganz nah an diesen Menschen dran, vielleicht auch das Bild auf solche Menschen, weil einfach nur wegsperren oder einfach nur irgendwo schnell weg ins dunkle Kämmerlein ist ja auch keine Lösung.
Ja, also das ist natürlich was, womit man zu tun hat. Womit man auch zu tun hat, ist, dass man jemanden erzählt, wo man arbeitet und die übliche Reaktion ist, das könnte ich ja nie. Also mich mit diesen Abgründen zu beschäftigen und mit Menschen, die anderen was Schreckliches angetan haben, das könnte ich nie. Das ist natürlich so, dass man im Laufe der Zeit die Geschichten der Patienten sehr gut kennenlernt, ne? Und sehr gut hinter dem Täter auch den Menschen sieht und kennenlernt, ne? Mit häufig ganz schwierigen biografischen Entwicklungen, die derjenige durchgemacht hat, mit der Erkrankung, die im Zusammenhang mit der Straftat steht, ne? Und je mehr man darüber weiß, desto mehr veränderte sich natürlich auch. Und dieser Impuls zu sagen, ja, wegsperren für immer, das hat ja unser Bundeskanzler irgendwann mal gesagt, Herr Schröder, vor einigen Jahren. Das ist, glaube ich, etwas, was alle, die mehr damit zu tun haben, nicht mehr sagen würden, ne? Weil man eben die ganzen Hintergründe und Geschichten und die Entwicklung dieser Person bis hin zur Erkrankung der Straftat viel besser kennenlernt. Und man hat so ein Bedürfnis, dass die Welt schwarz oder weiß ist. Das ist sie ja aber nicht, sondern es lässt sich, wenn man sich damit beschäftigt, eben sehr wohl immer verstehen, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und deshalb ist das für uns, ich glaube, keiner von uns würde das sagen über Patienten, dass das das Richtige wäre. Wohl schon, dass es Patienten mit Entlassungshindernissen gibt. Das gibt es natürlich. Die in der Deliktbearbeitung nicht ausreichend weit kommen, die Schwierigkeiten haben, auch aufgrund von kognitiven Defiziten Zusammenhänge zu begreifen und man nicht sicher genug sein kann, dass sie sich in einer freieren Situation wieder ausreichend richtig steuern können. Das gibt es schon. Und darauf müssen wir dann reagieren, dadurch, dass wir so ein Hilfesystem bauen, das diese Sicherheit herstellt.
Das finde ich ist eigentlich schon fast ein schöner Schlusspunkt. Aber ich wollte jetzt, weil ich gerade noch den Stichpunkt von Ihnen bekommen habe, die Biografie hatten Sie einmal kurz angesprochen. Wie sehr kann man denn bei solchen Straftätern, wollte ich nicht sagen, Patienten besser gesagt, bei Ihnen auch so Biografien wiedererkennen? Also gibt es da so ein paar Sachen, die Ihnen da immer wieder über den Weg laufen, was so Biografien angeht?
Ja, man denkt das immer, ne? Und man denkt immer, ja, das sind bestimmt alles Menschen aus zerbrochenen Familien mit Heimvorgeschichte und ganz oft Psychiatrie und die gibt es. Die gibt es auch mehr als woanders natürlich, aber nicht nur. Wir haben auch Patienten aus ganz geordneten familiären Verhältnissen, die Straftaten begangen haben, wo es umso schwerer fällt, vielleicht auch zu verstehen, wie es dazu gekommen ist. Und da spielt dann eben die Krankheit auch mit rein, ne? Die dann einfach sehr bedeutsam wird. Ja, es gibt schon viele Patienten, die in irgendeiner Weise zerbrochene Biografien haben. Aber es gibt auch die anderen und auch das stellt man sich vielleicht einfacher vor, als es ist. Man muss schon immer genau hinschauen.
Ich finde es super, dass Sie diese Arbeit hier leisten und Sie leisten einen ganz wertvollen Beitrag. Vielen Dank, dass Sie uns heute einen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit. Dankeschön.
Gerne.
Danke.
Vielen Dank.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat euch gezeigt, dass die Welt eben nicht nur schwarz oder weiß, Sie haben es gerade gesagt, ist, sondern ganz viele Zwischentöne hat. Und hinter diesem Begriff, auch Maßregelvollzug, steckt ein hochkomplexes System, das dann auch täglich schwierige Entscheidungen treffen muss für Schutz der Patienten, aber auch der Mitarbeitenden und natürlich auch den Menschen da draußen. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch so interessiert wie mich. Mich würde es interessieren, was habt ihr mitgenommen aus dieser Episode? Wenn ihr mögt, schreibt es uns einfach hier direkt in den Kommentaren bei Spotify oder auch gern bei Instagram bei Tatort Nordwesten. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 2 Wochen mit einem regulären Fall dann wieder. Bis dahin. Tschüss.